D-Radio Wissen. 100.
Es ist Juli 1977. Die Republik sucht fieberhaft nach den RAF-Terroristen. Es ist das Thema die jüngste Anschlagsserie. Die Mitarbeiter der Sparkassenfiliale in Angelmodde denken aber eher an was anderes. Sie bringen ihre Arbeit zu Ende, denn gleich ist Feierabend. Und auf den kann man sich freuen, an so einem schönen, lauen Sommerabend. Und vielleicht, weil man schon gedanklich im Feierabend ist, passiert so ein kleines Versehen. Und im Jahr 1977, da können kleine Versehen Folgen haben, die man nicht mehr vergisst. Vera Pache über einen Bankvorfall.
Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Es war ein Sommertag und abends war Sonne noch. Die fiel dann erst spät nachmittags so ein bisschen durchs Fenster in den Besucherraum der Sparkasse und blendete auch ein bisschen. Sonst wäre mir vielleicht auch das aufgefallen, dass die Blechdose versehentlich dort oben stehen geblieben ist.
Das ist Rudi Pache, ehemaliger Mitarbeiter der Sparkasse in Münster, mein Vater. Der Tag, von dem er erzählt, ist der 13. Juli 1977. Ein Tag, den er bis heute nicht vergessen hat. Rudi Pache ist damals Anfang 30, hat volles braunes Haar, etwas längere Koteletten, wie man das halt so hatte in den 70er Jahren. Er ist Bankkaufmann, Angestellter bei der Stadtsparkasse Münster und stellvertretender Leiter in der Filiale Angelmodde-Heidestraße. Die Filiale schließt an diesem Tag um 16.30 Uhr, aber auf den letzten Drücker kommt noch ein Kunde und bringt eine größere Menge Bargeld auf die Bank.
Insbesondere an den Tankstellen, Autobahnraststätten, dort wurde vornehmlich nur mit Bargeld bezahlt und die wiederum mussten auch ständig wieder von uns gezählt und den Konten gut geschrieben werden, bei Geschäften insgesamt. Es gab noch keine anderen Zahlungsverkehrsmittel.
Klar gab es vielleicht noch Schecks, aber Kreditkarten und EC-Karten gab es damals noch nicht. Die Filiale Angelmodde schließt also nach diesem letzten Kunden und alle Mitarbeiter freuen sich auf den Feierabend. Die beiden Kassiererinnen wollen zusammen mit ihren Ehemännern essen gehen. Ein anderer Mitarbeiter geht kegeln. Und um 17 Uhr verriegelt Rudi Pache den Tresorraum, verschließt den Schlüsselschrank und die Eingangstür. Ich nehme an, er fährt dann nach Hause zu meiner Mutter. Sie essen zu Abend und drehen vielleicht noch eine Runde um den Aasee an diesem schönen Sommerabend. Genau weiß das keiner mehr. Das, woran sich alle erinnern, passiert erst spät in der Nacht.
Wir waren jung verheiratet und schliefen und dann ging auf einmal unsere Schelle. Wir wohnten im vierten Stock mitten in Münster und ja, da mussten wir immer über die Balustrade an der Treppe gucken, wer kommt denn da von unten, weil
Gegensprechanlage
gab es natürlich nicht zu der Zeit. Telefon hatten wir auch nicht, Handy gab es ja eh nicht. Ja, und dann kam da jemand die Treppe rauf.
Das ist Karin Pache, meine Mutter. Es ist mitten in der Nacht. Ungefähr 2.30 Uhr, als ein Kollege meines Vaters eilig die Treppe hochkommt in den vierten Stock. Er erklärt meinem Vater, dass etwas in der Sparkasse nicht in Ordnung sei. Er sagt, er solle sich anziehen und mitkommen. Er selber warte unten auf der Straße.
Es klingelte anschließend nochmal, was mich ein bisschen stutzig machte. Und im Laufschritt kamen zwei Polizisten mit Stiefeln die Treppe raufgerannt. Und als ich die Tür öffnete, sah ich dann, wie sie mit zwei Maschinenpistolen im Anschlag vor mir standen und fragten, ob ich Opfer eines Erpressungsversuchs sei.
Man muss sich das mal vorstellen. Mitten in der Nacht. Mein Vater noch im Halbschlaf völlig verdattert und dann so etwas. In seiner Erinnerung sind das definitiv keine normalen Streifenpolizisten, die da vor ihm stehen.
Und ich lag noch im Bett und habe dann immer gelauscht, was denn da passiert. Ja, und da haben die Polizisten ihn gebeten, da musste er sich ja anziehen. Und dann kam er ins Schlafzimmer und sagte, du, irgendwas ist passiert in der Sparkasse, ich muss da mal schnell mit.
Und dann war er auch schon auf dem Weg nach unten, erinnert sich meine Mutter.
Und ich war dann halt oben in der Wohnung und habe mich natürlich ziemlich erschrocken. Bin dann zum Fenster gegangen und wollte mal gucken, ob ich dann irgendwas sehen kann. Aber aus dem Dachfenster konnte ich nicht direkt vor die Tür gucken, sondern auf die Straße. Und dann habe ich natürlich gesehen, dass da so einige Polizisten rumliefen.
Rudi Pache geht also die Treppen runter und öffnet die Haustür. Seine Erinnerungen an das, was sich dort auf der Straße abspielt, haben Filmqualität.
Als ich die Tür aufmachte, stand plötzlich der gesamte Vorplatz in grellem Licht, in hellem Scheinwerferlicht.
Und vor allem, außer Polizisten stehen dort zwei Männer mit hochgehaltenen Händen. In der Erinnerung meines Vaters stehen sie mit erhobenen Händen links neben der Haustür.
Dass man die dort erstmal so festhielt, im Glauben, dass sie möglicherweise dann in diese Sache verstrickt seien.
Mein Vater kennt beide Männer.
Nachdem ich aber dann dem Polizeibediensteten, der mich dann in Empfang nahm, bestätigen konnte, dass das der Mann der Arbeitskollegin war und Herr der nun eben vorher schon geklingelt hatte, mein Arbeitskollege sei. Da konnten sie natürlich dann die Hände runternehmen und dann war die Sache schon mal erstmal entspannter. Ich wurde anschließend aufgefordert, dann im Fahrzeug Platz zu nehmen und ich hörte an den Gesprächen im Polizeifunk, dass also noch weitere Kräfte an diesem Abend wohl schon auf dem Weg zu unserer Filiale waren.
An dieser Stelle müssen wir noch einen kurzen Abstecher machen. Nur zur Erinnerung, wir sprechen hier vom Jahr 1977.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Urteile im Baader-Meinhof-Prozess, dem bisher größten Verfahren gegen Terroristen in der Bundesrepublik, sind heute verkündet worden. Andreas Bader, Gudrun Enslin und Jan-Karl Raspe wurden vom 2. Strafsenat des Stuttgarter Oberlandesgerichts zu lebenslänglicher Haft verurteilt.
Das war im Februar des Jahres. Im April sorgte diese Schlagzeile für Aufsehen.
Generalbundesanwalt Buback ist heute ermordet worden. Bei dem Anschlag in Karlsruhe wurde auch sein Fahrer getötet.
Die Rote Armee-Fraktion und die Angst vor dem Terror waren 1977 ständig präsent. Auch wenn es gegen Ende des Jahres noch zunahm. Nicht umsonst spricht man in Geschichtsbüchern von diesem Jahr über den deutschen Herbst. Und auch bei Sparkassenmitarbeitern war das ein Thema.
Ich weiß zum Beispiel, in der Filiale, in der ich vorher tätig war, wurden aufgrund dieser vermehrten Überfälle die Sicherheitsmaßnahmen insofern verstärkt, als dass alle Kassen in dieser Größe mit verstärktem Glas versehen wurden, dass also nicht gleich jede Schusswaffe durch das Glas dringen konnte.
Fest steht, um das Leben im Untergrund zu finanzieren, um an Waffen und falsche Papiere zu kommen, hatten Mitglieder der Rote Armee-Fraktion wiederholt Banken überfallen. Fest steht aber auch, dass in diesem Fall weder die RAF etwas mit der ganzen Sache zu tun hatte, noch dass es sich um einen Erpressungsversuch handelte. Denn letztlich erwies sich die Geschichte als kompletter Fehlalarm. Warum es so weit kam, dass sogar die Polizei eingeschaltet wurde, das hat mit vielen kleinen Ausnahmesituationen an diesem Tag zu tun. Nachdem mein Vater die Sparkasse an diesem Nachmittag verlassen hat, kommt die Putzfrau und säubert die Kassenräume. Dabei fällt ihr Blick auf die Blechdose am Kassenschalter, in der noch eine große Menge an Geldbündeln liegt.
Punkt Nummer 1. Es sind Sommerferien.
Die Putzfrau ist nur eine Vertretung, die sich in dieser Filiale nicht so gut auskennt. Also versucht sie, den Leiter der Filiale anzurufen. Aber auch der ist im Urlaub und nicht zu erreichen. Das alles steht in einem schreibmaschinengetippten Bericht, den mein Vater 2 Tage später für die Verwaltung schreiben muss.
Da sie keinen Anschluss bekam, beendete sie ihre Arbeit und fuhr sodann nach Hause, ohne die Wertmittel angerührt zu haben. Zu Hause bekam sie jedoch Bedenken und informierte die Hauptstelle.
In der Hauptstelle der Sparkasse Münster versucht man daraufhin, Mitarbeiter der Filiale Angelmodde zu erreichen.
Punkt Nummer 2. 1977 ist Kommunikation noch eine andere Sache.
Von den 5 Mitarbeitern der Filiale ist also der Leiter im Urlaub. Die 2 Kassiererinnen sind verabredet und essen zusammen mit ihren Ehemännern im Restaurant. Mein Vater hat keinen Telefonanschluss und der 5. Mitarbeiter ist an diesem Abend kegeln. Es ist bereits nach Mitternacht, als die Kollegen aus der Hauptstelle endlich eine Kassiererin erreichen. Sie informiert ihre Kollegin und gemeinsam mit den Ehemännern versuchen sie, den Mitarbeiter zu erreichen, der auf der Kegelbahn war.
Dies gelang aber erst nach längerem Klingeln an seiner Wohnungstür.
Punkt Nummer 3. Um den Tresor in der Sparkasse aufzuschließen, benötigt man eine Zahlenkombination und einen Schlüssel.
Meine Aufgabe war es, die Zahlenkombination am Tresor einzugeben. Erst dann war die Möglichkeit gegeben, den Schlüssel für den Tresor einzulegen und dann den Tresor zu öffnen. Der war nur zu 2 zu öffnen.
Aber meine Eltern haben damals, wie gesagt, kein Telefon. Sie wohnen auch noch nicht lange in der gemeinsamen Wohnung und die Kollegen haben nicht einmal ihre Adresse. An dieser Stelle bringt der 3. Mitarbeiter Ernst Heidmann ins Spiel.
Heidmann.
Ernst arbeitet zwar in einer anderen Sparkassenfiliale, aber er hat ein Telefon.
Also er hat mich deswegen angerufen, er ist mein Kegelbruder und ich hatte ja gerade mit ihm noch Kegeln und er weiß, dass ich Rudi Pache gut kenne.
Der Sparkassenmitarbeiter erklärt ernst, dass sie dringend an den Tresor müssen.
Daraufhin habe ich ihm die Adressen mitgeteilt. Ja, und dann war das eigentlich für mich erledigt.
Aber dann war es aus irgendeinem Grund doch noch nicht erledigt, oder?
Nein, und dann habe ich mir Gedanken gemacht, wieso ruft der mich da, ich sag mal, Mitternacht an, so ungefähr. Und da habe ich Zweifel bekommen und da denke ich, das kann doch irgendwie nicht mit rechten Dingen zugehen. Und daraufhin habe ich die Polizei angerufen.
Und erinnerst du dich noch, was du der Polizei erzählt hast?
Ja, dass ich diesen merkwürdigen Anruf bekam und da habe ich mir gedacht, irgendwas kann da nicht richtig sein. Wenn einer nachts anruft und will die Adressen haben und Tresorschlüssel und irgendwie, das kam mir spanisch vor.
Man muss vielleicht zwei Punkte erwähnen. Natürlich wird auf einer Kegelbahn auch das eine oder andere Bier getrunken. Ob das vielleicht dazu geführt hat, dass der eine Kollege sich nicht ganz klar ausgedrückt hat, um was es geht, oder ob Ernst das Ganze dadurch vielleicht auch etwas anders wahrgenommen hat, feststeht, es ist mitten in der Nacht und alle werden irgendwie aus dem Schlaf gerissen. Und Ernst sagt auch, er habe damals nicht eine Sekunde an die RAF gedacht.
Also präsent war das schon, man macht sich da schon Gedanken drüber, aber in diesem Moment habe ich da nicht dran gedacht.
Ernst Heidmann kann jetzt weiter schlafen. Für ihn ist die Geschichte an diesem Abend erledigt. Aber natürlich hat er erfahren, wie es dann anschließend weiterging.
Ja, das habe ich natürlich. Das war natürlich dann, schöne Sache.
Jetzt ist also auch noch die Polizei informiert in diesem großen Durcheinander. Und es ist schon auch ein gewisser Zufall mit dem Spiel, dass die Polizei, die mittlerweile einen Erpressungsversuch vermutet, und die Kollegen, die mittlerweile die Adresse meines Vaters haben, alle gleichzeitig vor seinem Wohnhaus aufrauschen. Mitten in der Nacht. Wahrscheinlich genau in dem Moment, als der Kollege, der meinen Vater geweckt hat, wieder auf die Straße tritt. Die ganze Geschichte hat sich 1977 abgespielt. Das ist jetzt wirklich lange her. Mein Vater liebt es, Geschichten zu erzählen. Und wie man das von vielen guten Geschichten kennt, werden sie manchmal im Laufe der Zeit ein bisschen größer. Vielleicht sogar besser, aber nicht unbedingt richtiger. Dass die ganze Geschichte wirklich stattgefunden hat, das ist bestätigt. Es gibt verschiedene Personen, die sich daran erinnern und vor allem auch den sehr nüchternen Bericht, den mein Vater anschließend für seine Vorgesetzten schreiben musste. In dem Bericht ist die Szene vor seinem Haus nicht so spektakulär beschrieben. Dort heißt es lediglich:
Nachdem wir uns ausgewiesen hatten und den Herren den Vorfall geschildert hatten, fuhren wir gemeinsam zur Sparkasse. Dort wurde mir die Vollständigkeit des Wertgutes bestätigt und wir konnten sofort nach dem Öffnen des Tresorraumes das Geld verschließen.
Wie groß der Polizeieinsatz wirklich war und ob man damals tatsächlich gleich an die RAF gedacht hat, diese Fragen lassen sich heute leider nicht mehr beantworten. Weder die Sparkasse noch die Polizei Münster noch das BKA haben Informationen über diesen Vorfall aufbewahrt. Ich habe allerdings auch mit einer damaligen Kassiererin der Sparkasse gesprochen. Ein Interview ins Mikrofon wollte sie mir nicht geben. Sie betont, dass ihr die ganze Geschichte bis heute ein bisschen unangenehm ist. Sie sagt zwar auch, dass sie und ihr Mann sich noch immer an diese Geschichte erinnern und dass sie auch hin und wieder erzählt wird, wenn alte Kollegen sich treffen. Aber aus ihrer Perspektive klingt das Ganze ein bisschen weniger actionfilmmäßig. Sie spricht nur von einem Polizeifahrzeug und von weniger vor allem von normalen Streifenpolizisten. Aber auch das sind nur Erinnerungen.
Ein Bankvorfall, wie ein Versehen Terrorverdacht ausgelöst hat. Vera Pache hat uns die Geschichte erzählt.
D-Radio Wissen 100.